antwortete Ernste, der starke rechte Arm von Dunstan Drum. Vollmark ist noch ein grüner Junge. Allerdings fließt von mütterlicher Seite das Blut des schwarzen Harren in seinen Adern. Und der Barbier? Victarion packte ihn am Unterarm.
»Lehnt ab!«
Nute blickte ihn an, als habe er den Verstand verloren.
»Ablehnen? Land- und Lordtitel? Werdet ihr mich etwa zum Lord machen?«
Er riss seinen Arm los, erhob sich und schwelgte im Jubel.
»Und nun stiehlt er mir meine Männer«, dachte Victarion.
»König Euron«, rief Lady Hue zu sich, ließ sie nachschenken und hob den Kelch hoch über den Kopf.
»Könige und Kapitäne, hebt die Becher auf die Lords der vier Schilde!«
Victarion trank mit den anderen. »Kein Wein schmeckt so süß wie der Wein, den man einem Feind genommen hat«, hatte irgendwann einmal jemand zu ihm gesagt. »Sein Vater vielleicht, oder sein Bruder Balon.«
»Eines Tages werde ich deinen Wein trinken, Krähenauge, und dir nehmen, was dir lieb und teuer ist.«
Aber gab es überhaupt etwas, das Euron lieb und teuer war?
»Morgen werden wir uns darauf vorbereiten, abermals in See zu stechen«, sagte der König. »Füllt die Fässer mit frischem Quellwasser, nehmt jeden Sack Getreide und jedes Fass mit Rindfleisch an Bord, das ihr finden könnt. Dazu so viele Schafe und Ziegen, wie wir verstauen können. Die Verwundeten, die noch kräftig genug sind, werden rudern. Die übrigen bleiben hier und halten die Inseln für ihre neuen Lords. Thorvold und der Rote Ruderer werden bald mit weiteren Vorräten eintreffen. Unsere Decks werden auf der Reise nach Osten von den Schweinen und Hühnern stinken, aber wir werden mit Drachen zurückkehren.«
»Wann?«
Die Stimme gehörte Lord Roderick.
»Wann kehren wir zurück, Euer Gnaden? In einem Jahr? In drei? In fünf? Eure Drachen befinden sich auf der anderen Seite der Welt, und der Herbst steht vor der Tür.«
Der Leser trat vor und zählte die Gefahren auf.
»Galeeren bewachen die Straße von Redwine. Die dornische Wüste ist trocken und öde. 1000 Meilen voller Strudel und Klippen und Untiefen, wo man kaum eine sichere Stelle findet, an der man anlanden kann. Dahinter warten die Stepstones mit Stürmen und den Nestern der Piraten aus Lys und Myr. Wenn 1000 Schiffe die Segel setzen, werden vielleicht 300 die andere Seite der Meerenge erreichen. Und was dann? Lys wird uns nicht willkommen heißen. Und für Volantis gilt das Gleiche. Wo findet ihr frisches Wasser und Vorräte? Der erste Sturm wird uns über die halbe Erde verstreuen.«
Um Eurons blaue Lippen spielte ein Lächeln.
»Ich bin der Sturm, Milord. Der erste Sturm und der letzte. Ich habe die Schweigen auf längere und weitaus gefährlichere Reisen geführt. Habt ihr das vergessen? Ich habe das rauchende Meer durchsegelt und Valyria gesehen.«
Jedermann wusste, dass in Valyria noch die Verdammnis herrschte. Das Meer dort brodelte und rauchte, das Land wurde von Dämonen heimgesucht. Es hieß, ein Seemann, der die Feuerberge von Valyria erblickte, die sich aus den Wellen erhoben, stürbe einen entsetzlichen Tod. Und doch war das Krähenauge dort gewesen und lebend zurückgekehrt.
»Wirklich?«
fragte der Leser sehr leise. Eurons blaues Lächeln verschwand.
»Leser«, sprach er in die Stille, »ihr solltet eure Nase lieber wieder in eure Bücher stecken.«
Victarion spürte das Unbehagen in der Halle. Er drückte sich hoch.
»Bruder«, rief er, »du hast Harlows Frage nicht beantwortet.«
Euron zuckte mit den Schultern.
»Der Preis für Sklaven steigt. Wir verkaufen unsere Sklaven in Lys und Volantis. Die und das Plündergut, welches wir hier erbeutet haben, bringen uns genug Gold für Vorräte ein.«
»Sind wir jetzt Sklavenhändler?« fragte der Leser. »Und wofür? Für Drachen, die nie jemand zu Gesicht bekommen hat? Sollen wir das Garn eines betrunkenen Seemanns bis ans andere Ende der Welt jagen?«
Seine Worte zogen zustimmendes Gemurmel nach sich.
»Die Bucht der Sklavenjäger liegt so weit in der Ferne«, rief Ralf der Hinker.
»Und so nah an Valyria«, schrie Quellon Humble.
Fralek der Starke sagte, »Highgarden ist näher. Ich meine, wir sollten dort nach Drachen suchen. Nach Goldenen!«
Alvin Sharp rief, »Warum sollen wir in die Welt hinaussegeln, wenn der Mann da vor uns liegt?«
Der rote Ralf Stonehouse sprang auf. »Old Town ist wohlhabender und der Arbor noch reicher. Redwines Flotte weit in weiter Ferne. Wir brauchen nur zuzugreifen und die reifsten Früchte von Westeros zu pflücken.«
»Früchte?«
Das Auge des Königs wirkte jetzt eher schwarz als blau.
»Nur ein Feigling stiehlt die Früchte, wenn er den ganzen Obstgarten bekommen könnte.«
»Wir wollen den Arbor«, sagte der rote Ralf, und andere Männer stimmten ihm zu.
Das Krähenauge ließ die Rufe über sich hinweggehen. Dann sprang er plötzlich mit einem Satz vom Tisch auf, packte seine Schlampe am Arm und zerrte sie aus der Halle.
»Er flieht wie ein Hund.«
Eurons Sitz auf dem Meersteinstuhl erschien ihm mit einem Mal weniger sicher als noch Augenblicke zuvor.
»Sie werden ihm nicht zur Sklavenjägerbucht folgen. Vielleicht sind sie doch nicht solche Hunde und Narren, wie ich befürchtet hatte.«
Der Gedanke heiterte ihn so sehr auf, dass Victarion ihn begießen musste. Er trank einen Kelch mit dem Barbier, um ihm zu zeigen, dass er wegen des neuen Lordtitels keinen Groll hegte, obwohl Euron ihn verliehen hatte. Draußen ging die Sonne unter. Die Dunkelheit breitete sich jenseits der Mauern aus, hier im Inneren jedoch brannten die Fackeln und strahlten rot-orange, und der Rauch sammelte sich in grauen Wolken unter den Dachsparren. Betrunkene begannen den Fingertanz zu tanzen. Irgendwann beschloss Linkshand Lucas Cott, es gelüste ihn nach einer der Töchter Lord Ewens, und er nahm sie auf einem Tisch, während ihre Schwestern kreischend und schluchzend daneben standen. Victarion spürte, wie ihm jemand auf die Schulter tippte, einer von Eurons Mischlingen.